China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Ja, schön, Stefan, dass du heute da bist, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Und wie geht's dir?
Ja, mir geht's wunderbar. 2 Tage Messe und das erste Mal Sonne, das finde ich wieder ganz toll. Und vielen Dank für die Einladung. Nach einer besonderen oder während einer besonderen Veranstaltung, wo es um das Thema Vertrauen zwischen China und Europa oder auch der Bundesrepublik geht und Vertrauen zwischen Unternehmen. Das finde ich schon eine ganz spannende Geschichte, auch wenn ich mehr so aus dem Kontext Landes- und Kommunalpolitik komme.
Ja, wir haben ziemlich genau 10 Jahre vorher uns in Shanghai kennengelernt. Damals warst du Oberbürgermeister von Hannover, hat eine Delegation geleitet. Wenn du heute zurückblickst, was ist dir von der Reise besonders hängen geblieben?
Ja, das war meine als Oberbürgermeister erste Reise. Ich habe ja das Glück gehabt, dass ich mit dem chinesischen Zentrum und auch mit allen um das Konfuzius-Institut herum schon mal 1,5 Jahre vorher eine Reise machen konnte und China quasi so halb politisch, halb privat kennengelernt habe als Landtagsabgeordneter und dann schon ausreichend Zeit hatte, nachdem ich gewählt worden bin als Oberbürgermeister, auch das Thema auf die Agenda zu setzen. Und wenn eine Stadt sagt, sie kümmert sich nicht nur um bestehende Projekte, sondern sie will das Thema China noch grundsätzlicher angehen, ist das ja eine Möglichkeit, eine sehr gute Möglichkeit, bestehende China-Erfahrungen auszuwerten und dann das auch in eine Gesamtstrategie auch für eine Weiterentwicklung auch zu betten. Denn Hannover hatte schon eine Vorerfahrung mit der Stadt Chengde. Und dadurch, dass ich die Zeit eben auch sofort genutzt hatte als Oberbürgermeister, mir sozusagen genauer anzusehen, welche Verbindungen gibt es eigentlich zwischen einer Stadt wie der Landeshauptstadt Hannover und China, da habe ich festgestellt, es gibt viel mehr noch. Es gibt zwar sehr erfolgreiche Kooperationen mit der Stadt Chengde, was das Thema Wasserwirtschaft zum Beispiel angeht, aber es gibt sehr viel Verbindung auch in der Zivilgesellschaft, in der Wissenschaft und natürlich auch bei ganz vielen einzelnen Unternehmen. Und man hat natürlich als Oberbürgermeister die tolle Chance, das auch zusammenzubinden und vielleicht eine gemeinsame Strategie zu entwickeln oder auch die Interessen nochmal aufzugreifen, die bisher vielleicht immer mal überlegt hatten, was mit China, auf China bezogen zu machen, aber es noch nicht machen konnten, weil sie nicht wussten, in welchem Kontext machen wir das also am besten. Und ich hatte einfach 2-3 Jahre Zeit, mir das zu überlegen. Und dann haben wir das sehr grundsätzlich vorbereitet und dann kam eben auch der Glücksfall. Nach über 1,5 Jahren Vorbereitung haben wir dann angesteuert die Stadt Shanghai. Wir hatten auf dem Plan auch Shenzhen und Chengde, also in 6 Tagen 3 Städte als Programm zu machen. Das muss man machen, wenn man Delegationsreisen macht im öffentlichen Bereich mit öffentlichen Mitteln. Dann darf da keine halbe Stunde Freizeit in dem Programm drin sein. Das muss man quasi fast öffentlich so nachweisen, weil dafür nicht so ein ganz allgemeines Verständnis immer ist, wenn Politiker mit Wirtschaft oder Kultur oder Wissenschaft für eine längere Zeit wegfahren auf so eine Delegationsreise. Das heißt also ein richtig vollgepacktes Programm. Und der Start war eben spannenderweise in Shanghai. Und da haben wir uns dann zum Glück auch das erste Mal kennengelernt. Du warst ja der Moderator dann einer tollen Veranstaltung.
Was soll ich sonst machen?
Ne, in Shanghai. Hast das natürlich auch sehr gut vorbereitet. Aber du hattest schon die Anfrage nach dem Interview gestellt im OB-Büro. Und wir hatten uns natürlich auch mit einer Institution, die auf China bezogen auch ungeheuer große Kompetenzen hatte, nämlich mit der Deutschen Messe AG auch im Vorfeld schon eng abgestimmt und haben dann natürlich 2 Messen auch in Shanghai auf das Programm eben genommen, wo die Deutsche Messe AG selber beteiligt war. Das ist ein Bestandteil ihrer internationalen eben wirtschaftlichen Tätigkeit auch gewesen. Und dann haben wir dann im Bereich Smart Manufacturing haben wir dann einen Kongress, der auf der Messe stattfand. Dann haben wir zum Beispiel einen Teil öffentlich gemeinsam dort auch vor vielen chinesischen und auch anderen internationalen Partnern bestritten. Und das habe ich in wirklich sehr guter Erinnerung, weil so muss eigentlich Kooperation laufen. Das wäre in der Öffentlichkeit sonst gar nicht bekannt gewesen. Also wie präsent letztendlich Hannover auch schon sicherlich auch durch die Industriemesse schon im Ausland ist, aber besonders eben auch wie engagiert eben Hannover schon vorher auch schon eben in China war.
Ja, das steht gar nicht auf meinen vorbereitenden Zettel, aber ich möchte einen Kommentar loswerden. Also Messe ist wieder ein weiteres Beispiel, wie viele Industrie aus Deutschland in Deutschland gestartet, nach China gebracht und in China richtig sozusagen zum Höhepunkt gebracht worden. Messe ist in China jetzt ein Top-Thema. Ist immer für mich immer ein gemischtes Gefühl, wenn ich immer von Freundschaftskreis oder auch von Unternehmen um mich herum hören, dass die Hannover Messe immer kleiner wird. Und da denke ich, zeigt es auch ein bisschen, dass in jedem Gebiet muss man sich vorbereiten für die Zukunft. Es muss bereit sein, sich zu erneuern. Aber heute ist ja nicht die deutsche Wirtschaft das Thema, sondern du bist unser Topic. Du warst Schüler am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium, heute das Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium, eine Schule mit starkem Traditionsbewusstsein. Wann hast du begonnen, dich politisch zu engagieren und was war der Auslöser für deinen Weg in die SPD?
Ja, klar, in der Schule auch schon engagiert. Also politisch hat mich eigentlich das Thema Frieden am meisten interessiert. Also damals hieß es noch Kaiser-Wilhelm-Gymnasium, dann ist ja das Ratsgymnasium dazugekommen. Man lernt da hauptsächlich in diesem KWG natürlich Lateinisch und Griechisch. Und wenn man möchte noch, wenn man noch nicht genug hat mit alten Sprachen, dann könnte man auch noch Hebräisch lernen. Und das sind ja nicht so die Alltagssprachen, aber dieses Gymnasium war auch sehr gut im Bereich so Gesellschaftskunde, Unterricht eben in solchen Themen. Und da habe ich natürlich auch schon viel zum Thema China eben auch kennengelernt und habe mich damit schon sehr intensiv auch in der Schule befassen können, auch sogar über mehrere Jahre, weil das auch in Kursen behandelt wurde. Aber mein Motiv selber ist sehr stark eben nicht nur Themen der sozialen Gerechtigkeit, sondern sind auch Friedensthemen gewesen. Das war ja so die Zeit, wo man so denkt, so in der Nachkriegszeit, es hat ja keine Kriege gegeben, denken ja viele. Aber es hat natürlich immer Kriege gegeben, auch wenn wir sie nicht direkt bei uns hatten. Aber man hat eben im Nahen Osten regelmäßig Kriege gehabt. Man hat Auseinandersetzungen Irak, Iran, die Kriege gehabt. Man hat Russland im Krieg erlebt. Man hat die USA kriegführend erlebt. Und insofern war das ein ganz starkes Thema, das Thema Aufrüstung, Wiederaufrüstung oder eben auch Abschreckung durch Aufrüstung. Das war so ein Thema, was mich sehr stark bewegt hatte und von daher immer auch überlegt, das ist ja eine intellektuelle Herausforderung auch, selbst wenn die Welt sehr schwierig ist, ob man so einen starken Wert wie Frieden, ob man den eben auch mit Leben füllen kann durch selber aktiv werden und politisch tätig werden. Das war, glaube ich, so mein Hauptmotiv, warum ich mich angefangen habe, dann auch zu engagieren. Und das war immer auch, was so in der Schule thematisiert wurde. Das sind Mentoren, die man so im Laufe seines Lebens hat. Und sehr gut war das auch, dass ich mich in einer Partei oder in einer Jugendorganisation engagieren konnte, weil dann kannst du das viel gründlicher diskutieren, als du das alleine so in der Schule oder am Tisch zu Hause bei den Eltern eben hinbekommst. Das war so der Auslöser für mein Engagement dann auch. Ne?
Mhm. Ja, ich meine, der Mensch ist ja auch geprägt von der Umgebung. Ne? Also ich kenne das Thema, ich habe vorher auch ein bisschen betont, dass du aus einer traditionsbewussten Umgebung kommst und dann trotzdem quasi die Frage so gestellt, wie kommst du denn zu deinem Weg zu SPD? Das Thema progressiv und konservativ ist ja in Deutschland immer noch sehr prägnantes Thema, immer noch präsent. Ich kenne aus meiner Kindheit schon gar nicht mehr die Diskussion zwischen links und rechts, das ist in China gar nicht mehr so wichtig. Und das ist dann, aber das habe ich gelernt, in Deutschland ist durchaus ein Thema. Und du kommst aus einem klassischen hannoveranischen Umfeld und hast aber früh mit der internationalen Verbindung sozusagen angefangen oder gesucht und auch nach China. War das für dich eher sozusagen eine Selbstverständlichkeit oder eher ein Schritt aus der Komfortzone dann?
Ja, Komfortzone, den Begriff hätte ich 80er Jahre gar nicht so gekannt. Also der ist, glaube ich, jetzt erst so modern geworden. Ich glaube, dass damals wurde schon sehr stark über die Zukunft und Erhaltung von Frieden diskutiert, weil man wahrgenommen hat, dass um uns herum, eben um Europa herum oder auch von Osteuropa ausgehend oder von den USA oder teilweise auch Großbritannien aus, also das Thema die Abwesenheit von Krieg noch nicht automatisch dann immer Frieden auch bei uns bedeutete. Und das hat schon sehr viele in der Generation beschäftigt. Also man hat das auch in der Kultur gemerkt. Ich war das erste Mal auf einer Documenta dann in Kassel und habe auch gemerkt, wie stark das Thema Frieden in der Kunst dann auch eine Rolle spielt. Und spielte natürlich in der Politik auch eine große Rolle damals. Und diese Beziehung, die man dann so zu Themen aufbaute, das ist auch über Reisen gekommen. Ich habe von einer Nacht auf die andere, ich bin nur gefragt worden mal von einem Bekannten, ob ich mal Lust hätte, mit nach Russland zu fahren, Baltikum zu besuchen, Polen zu besuchen, Ukraine, Weißrussland. Und weil der Slawistik studiert hatte, interessierte ihn das wissenschaftlich. Der war auch agrarwissenschaftlich tätig, weil er selber auch Agrarökonom auch in Praxis war. Und das war sozusagen die Chance, also sowas mal zu machen. Und dann ist aus einem dreiwöchigen Urlaub in Anführungszeichen, Reiseurlaub, ist dann ein sechswöchiger Aufenthalt geworden, weil das natürlich logistisch, wenn man das zu zweit organisiert, doch eine Riesenherausforderung ist. Das ist ja auch Baltikum, Russland, Polen und so weiter, sozusagen kurz nach der Perestroika auch gewesen. Das heißt, das sind ja wirtschaftlich gigantische Umbrüche gewesen. Und das war für mich zum Glück eine Wahnsinns-Lernerfahrung. Obwohl ich, wenn ich heute mein Tagebuch angucke, was ich damals auf der Reise geschrieben habe, in kaputten Autos durch die Gegend gefahren und so weiter, dann frage ich mich, ob ich heute nochmal einfach nur so Ja sagen würde, um so eine Reise zu machen. Aber das da habe ich mich in einer Intensität eben auch mit Osteuropa beschäftigt. Das war dann auch mehr, als ich das jemals in der Schule mit China oder so gemacht hätte. Und das war aber der Impuls, dann zukünftig alle meine Reisen anders zu organisieren, die ich mache. Also ich mache auch heute meine Reisen nie rein, das sind keine Urlaubsreisen. Also ich entspanne nicht, wenn ich einen normalen Urlaub machen müsste. Ich entspanne, wenn ich mit Fotoapparat Länder richtig kennenlernen kann und wenn ich Menschen kennenlernen kann. Also auch in Familien mal übernachten. Also wer war vielleicht schon mal beim Moskauer Stadtmeister im Gewichtheben und hat mit dem zusammen Tee getrunken? Also das kann ich erzählen, die Geschichte. Und solche Geschichten kann ich von Kuba erzählen, die kann ich aus Frankreich erzählen, die kann ich aus verschiedenen Ländern erzählen, die ich immer anders besucht habe, und die kann ich eben auch aus China dann zum Beispiel erzählen, ne? Dass ich es immer geschafft habe, eben ein bisschen in den Kern der Gesellschaft reinzukommen, jenseits dieser entweder touristisch organisierten oder manchmal sind politisch organisierte Veranstaltungen auch nicht gut, dann lernst du das Land nicht wirklich richtig kennen. Also wenn sie falsch organisiert sind, ne? Also wenn es wirklich nur Highlights besuchen ist, aber sobald du mal 2 Tage in der Familie übernachtet hast, bist du da anders geerdet dann, ne? Und das ist für mich eine ganz wichtige Lernerfahrung auch gewesen, ne?
Meine Lehrerfahrung ist, wenn ich meiner Frau sage, ich bringe den Laptop mit, ich kann mich am besten entspannen im Urlaub, das kommt leider nicht an.
Das heißt heute, Workation heißt das heute, ne?
Ja, das ist wieder, Workation und Work. Wieder ein Wort, was wir in der Vergangenheit nicht kennen und heute ist ja sehr gang und gäbe.
Aber warum man international denkt, ich glaube, wir haben einen Vorteil, wenn wir in Hannover aufgewachsen sind. Die Industriemesse ist nicht zu unterschätzen. Ich habe gerade eine sehr kritische Debatte in der Zeitung gelesen. Das ist so eine betriebswirtschaftliche Untersuchung. Ist die gut aufgestellt, die Messe? Wichtige Diskussion. Aber ich muss auch diskutieren, was spielt eine solche Industriemesse, die jedes Jahr neue Partnerländer zu Besuch hat? Also was spielt die für eine Rolle? Und ich habe das Glück gehabt, ich war Landtagsabgeordneter, dann Fraktionsvorsitzender und dann rief mich Gerd Schröder, der war schon quasi im Ruhestand und dann war zu Besuch Partnerland China. Und ich bin 3 Tage vorher von ihm angerufen worden und er hat gefragt, ob ich Lust hätte, an einem Delegationsgespräch teilzunehmen. Das würde in dem Hotel Kasten Luisenhof stattfinden und dann auf der Messe weitergehen. Ne, dann würde kurz eine Besichtigung auf der Messe sein. Und dann war der damalige Ministerpräsident Wen Jiabao, hieß er, glaube ich, war dann zu Besuch. Für mich war das natürlich von dem, was da so diplomatisch im Umfeld abging, auch noch spannend, weil das war wirklich so High Performance, also der Diplomatie, weil es immer auch neben den Gesprächen der Kanzlerin damals und China gab es natürlich auch immer ein ganz weites Programm auch in der Politik und der Wirtschaft, ne? Und dann habe ich an so einem Gespräch teilnehmen können. Das ist ja auch hochformalisiert. Das ist auch an so einem Tisch. Man sitzt sich so ganz eng direkt gegenüber. Das sind so 10-12 Leute auf jeder Seite. Und dann sitzt man da und nach 20 Minuten höflichen Austausch, ein kleines Witzchen darf gerissen werden, aber meistens nur von dem Ministerpräsidenten und dem ehemaligen Bundeskanzler. Und dann geht man fröhlich auseinander. Das gehört eben zur Diplomatie auch dazu, ne? Und da habe ich auch gedacht, da habe ich China auch in der Woche auch noch mal ganz anders kennengelernt. Und ich wusste ja schon, dass ich mit China gedanklich was vorhatte. Also insofern, ohne die Industriemesse hätte ich diese Chance auch nie gehabt. Deswegen, hier wächst man schon ein bisschen anders auf und man kann auch die Chance ergreifen, wenn man da mehr machen möchte.
Ich muss sagen, du redest immer noch wie Oberbürgermeister heute. sechs Jahre im Rathaus, viele Jahre Politik in Niedersachsen prägen natürlich eine sehr stark. Ne? Wenn du heute drauf schaust, welche Erfahrungen haben dich damals am meisten verändert, politisch, vielleicht auch ein bisschen persönlich auch?
Ja, das ist ja Oberbürgermeister, wir haben ungefähr 11.000 bis 12.000 Beschäftigte in einer Stadt mit 530.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und Landeshauptstadt. Und welche Erfahrungen, das ist, da kann ich aus den 6 Jahren, die ich Oberbürgermeister war, kann ich eine ganze Menge berichten. Aber was ich für das Besondere halte, ist, dass man Strategien entwickeln kann. Also wir sind ja nicht gehalten, uns in die Außenpolitik als Kommunalpolitiker einzumischen, obwohl immer mehr internationale Politik auch eine Rolle spielt. Also man weiß immer, dass jede internationale Politik hat immer auch ein lokales Gesicht. Deswegen sind unsere Themen die Städtepartnerschaften. Das ist eigentlich das Instrument, was man hat. Aber wir können auch Wirtschaftsförderung betreiben, wir können auch Kulturförderung betreiben und Kultur muss auch international gesehen werden oder auch die Bildung und das in solche Konzepte des Austausches reinzubringen und mit den Ressourcen der Stadt auch vernünftig umzugehen. Also wir können nicht komplett eine internationale Wirtschaftsförderung für die hannoverschen 20, 30.000 kleinen mittelständischen Unternehmen machen. Aber man kann bestimmte Akzente setzen und Signale geben. Und das ist das, was mich am meisten fasziniert hatte. Landtag, Fraktionsvorsitz ist sehr viel Politik, ist natürlich sehr stark Innenpolitik und Bildungspolitik. Und man guckt ab und zu auf den Bund, weil häufig da Sachen beschlossen werden. Da muss man mitberaten und auch auf die europäische Politik. Aber es wird sehr konkret vor Ort und eben mit Menschen das dann zu organisieren. Also das hat mich eigentlich am meisten fasziniert. Viele Städtepartnerschaften, die wir haben, die kommen häufig aus der Nachkriegszeit. Die haben viel auch mit dem Thema Spaltung von Ost und West zu tun gehabt, dass wir eben auch in Leipzig eine Partnerschaft haben, aber eben auch in Russland eine, aber eben auch Nachkriegszeit Frankreich und Großbritannien. Aber dass wir eben auch Freundschaften, zum Beispiel nach China. Vor meiner Zeit wurden die schon aufgebaut und die Fühler nach Shanghai wurden auch schon frühzeitig ausgerichtet. Aber das dann mit den Menschen hier und dort zu verbinden, dieses Konkrete, das ist eigentlich das Schönste an dem Politikmachen als Oberbürgermeister. Ne?
Ja, da hast du ein bisschen mehr Freiheit, als ich mich vorgestellt habe. Ich habe schon sehr aufmerksam zugehört, wie du sagst, da muss man auch ein bisschen auf den Bund schauen. Ist dir wahrscheinlich auch egal, was der Bundeskanzler unter dir arbeitet. Ne?
Na ja.
Na, schön wär's, gut, ne? Schön wär's, ja. Heute arbeitest du aber oberflächlich betrachtet ganz anders. Bist du Berater, begleitest Unternehmen, Einzelpersonen, Organisationen mit kreativen Konzepten in digitaler und strategischer Wandel. Was reizt dich an dieser Rolle denn?
Das ist die einmalige Chance jetzt bin ich 61, werde 62, auch nochmal die letzten 10 Jahre, die man arbeitet. Ich habe mir so bis 70 vorgenommen zu arbeiten und das kannst du ja nicht im öffentlichen Bereich machen, das machst du dann besser als Selbstständiger.
Und deswegen habe ich auch gewählt.
Meine ich habe aber so viel, ich habe auch mit so vielen Menschen und auch Firmen zu tun gehabt und ich weiß, welche Herausforderung das ist. Man war aber auf der anderen Seite. Also man hat versucht zu unterstützen und zu fördern und zu gucken, wo sind Instrumente und so weiter. Aber der Kern ist ja erstmal ein wirklich selbstständig werden. Das fängt ja erstmal ohne öffentliche Förderung an. Das ist wirklich Ideen entwickeln. Und dann eben auch konfrontiert zu sein, eben auch mit Behörden, mit Finanzamt, mit Gewerbeamt und all solchen Geschichten. Also das auch ordentlich zu machen, die richtige Gesellschaftsform wählen. Und so abstrakt war das jetzt nicht so mein Thema, aber das auch von der anderen Seite eben auch mal zu machen und dann bestimmte Leidenschaften, die ich habe im Kreativbereich und im Digitalisierungsbereich, wo ich nie gedacht hätte, dass ich die mal zum Beruf mache. Ich habe das zwar immer betrieben, viel programmiert früher, viel designt, Desktop-Publishing, Zeitungen, Bücher, alles Mögliche gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, warum machst du das nicht als Selbstständiger und hilfst anderen, dass sie solche Projekte realisieren können. Das ist eigentlich mein Anreiz gewesen. Ich möchte keine besondere Unterstützung haben, aber ich möchte das auch beweisen, dass man das auch auf der anderen Seite bewältigen kann, bestimmte Herausforderungen. Aber diese Erfahrungen sind auch unheimlich wichtig.
Ja, das ist so wirklich sehr Respekt, also viel Respekt so. Und wir wollen heute über die China-Partnerschaft nochmal sprechen. Du hast sie damals besonders als Oberbürgermeister aktiv vorangetrieben. Und ich möchte gerne wissen, was war wirklich die große Mission oder die große Idee dahinter? Warum ist China aus deiner Zeit und für dich, für Hannover so zentral?
Wir haben Verbindungen nach China. Das habe ich ja durch diesen ersten Besuch in China wirklich so verifizieren können und dadurch dann auch, weil ich so einen Prozess in der Stadtverwaltung eben auch gestartet hatte. Wir haben in der Stadtverwaltung ein internationales Büro und dann haben wir natürlich das nochmal viel tiefgehender recherchiert, was wir über Chengde hinaus eben auch haben an Kontakten, und das war eine unglaublich große Liste. Und um dann sich, man muss auch wissen, zu der Zeit, also ja, diese Präsenz Chinas zum Beispiel auf der Messe, ne, die haben ja quasi die Hälfte der Unternehmen auf der Messe damals 2012 gestellt. Was wir dann an Anfragen in der Stadtverwaltung auch hatten zu Delegationsbesuchen, und die muss ja eine Stadtverwaltung dann auch bewältigen und muss gucken, kann man da zusagen, kann man da nicht zusagen, wie man die in der Wirtschaftslandschaft in Hannover herumführt. Und das haben wir alles versucht einzusortieren und für uns zu überlegen, was könnte man darüber hinaus machen. Ist Shanghai zum Beispiel über die Messeaktivität hinaus eine Stadt, wo wir Wissenschaft, Kultur, Sport und andere Sachen vielleicht noch stärker verankern können? Und ich will es nicht zu lang machen. Das witzige Ergebnis war, wir hatten diverse Besucher aus Shenzhen und wir haben Shenzhen auf der Karte angeguckt. Da steht ja immer drin, früher Fischerdorf vor 50 Jahren, heute auf dem Weg zur größten Stadt der Welt so ungefähr. Und die Stadt, also damals war es noch nicht, aber dann später, also eben auch des Oberhauptes, ne? Also des Präsidenten im Prinzip dann. Und da haben wir natürlich bewusst auch eine strategische Diskussion geführt, wenn die jetzt wirklich was von uns wollen und sogar ein Brief des Oberbürgermeisters und des KP-Chefs und so weiter da ist, sie wollen mit uns kooperieren in diversen Fragen und das aber erstmal erörtern. Und sie würden das hier machen, vor Ort oder mit uns auch in China. Wir haben also eine Einladung gehabt. Wir haben bestimmt von 20 Städten eine Einladung gehabt. Wir haben uns dann für Shenzhen entschieden. Und wir haben auch gefragt, warum wir? Also warum nicht München, Hamburg, Berlin oder sonst wie? Da haben die uns gesagt, wieso? Sie sind doch Landeshauptstadt Hannover. Landeshauptstadt Hannover. Sie haben doch die Messe.
Ja.
Sie sind doch mitten in Deutschland. Also wenn man Deutschland auf einer Karte ausschneiden würde, würde ein Finger und die so ausbalancieren, ist Hannover doch das Zentrum der Welt. So ungefähr. Ganz einfache Antworten waren das dann. Und so haben wir dann die Reise auch vorbereitet, haben wir dann drei Städte besucht, weil wir die zwei Verbindungen hatten und Shenzhen war das Experiment. Und das war, also der Empfang war wirklich großartig. Er war nicht großartig, sondern er war im Kleinen, also wie persönlich das war, wie genau unsere Delegation sozusagen im positiven Sinne geprüft wurde, mit wem wir da hingefahren sind. Wir sind, ich weiß das heute noch, dass Olaf Scholz als Bürgermeister von Hamburg nach Shanghai, Partnerstadt von Hamburg, mit 32 Leuten hingefahren sind. Wir haben natürlich dann 40 Leute gemacht und sind nach China geflogen, weil wir aber auch unterschiedliche Interessen auch bezogen auf die Städte hatten. Und dann sind das natürlich unglaubliche Erfahrungen gewesen, um es persönlich zu sagen, jetzt um nicht diese Leistungsbilanz, die ist auch wichtig, ne? Aber dass zum Beispiel das INI in Hannover, also da geht es um Neurochirurgie auch, mit dem Fachmann, auch einem der Fachmänner auf der Welt, Professor Majid Zamii, der das INI hier aufgebaut hatte, dass da in China wir auch bei der Reise den Vertrag abgeschlossen haben, dass in Shenzhen ein Klinikum aufgebaut wird und dass sogar noch in Shanghai ein INI geplant wurde damals schon. Also die Verträge haben wir dort dann unterschrieben. Also das ist ja unter Leistungsbilanz immer so toll, wenn man das auch mal sagen kann, dass das eben auch von Hannover ausgeht. Das Beeindruckende will ich aber, um nicht diese Bürgermeister-Angeberei zu machen, sondern das Beeindruckende fand ich die Kultur. Also wie mit uns umgegangen wurde. Wir sind ja mit verschiedenen Akteuren, der Messe, der Kultur, verschiedenen Wirtschaftsbranchen dorthin gefahren, der Wissenschaft hingefahren. Und wir saßen eben beim Oberbürgermeister und der hat einen ganz großen runden Tisch, einen Saal mit großem runden Tisch für uns angerichtet. Und wir saßen da und jeder hatte schon sein Schild auf dem Tisch. Und wir haben dann uns ausgetauscht, die förmlichen Reden, ne? Hier eine Rede, da eine Rede, da eine Rede, hier noch eine Begrüßung, da noch eine Vorstellung. Jeder präsentiert ein bisschen was. Und dann hat der Oberbürgermeister sozusagen einen kurzen Cut gemacht und hat dann am Tisch, hat er quasi 7 Arbeitsgruppen mit uns gebildet. Und die saßen alle schon genau richtig. Das heißt, zu jedem einzelnen Partner von der Uni Hannover, von der Deutschen Messe AG, von dem Kulturzentrum, also aus der Kulturförderung, die Akteure, da waren auf einmal um diesen runden Tisch, da wurden 2 Stühle hinzugestellt und dann kamen jeweils 3, 4 neue Personen noch dazu. Und da haben wir sozusagen eine Stunde kurzen Austausch gemacht. Und also fast ungelogen sind da quasi die Kernpunkte der neuen Verträge, also der Vorhaben, genau dann abgeschlossen worden. Diese Kultur, die fand ich wirklich bestechend. Nicht irgendwie rausgehen, nur der Oberbürgermeister unterhält sich noch stundenlang alleine, ne, oder irgendwelche Fachleute im Hintergrund dealen alles aus und wir machen eigentlich nur die diese Rumreiserei dort und dann trifft man sich abends und unterschreibt dann irgendwie vor einer großen Leinwand diese üblichen Verträge, sondern wir haben da im Prinzip das gemacht, was man uns manchmal vorwirft, dass wir immer, wenn es irgendein Problem zu klären gibt, sofort einen Arbeitskreis gründen. Das haben wir da 7 Mal gemacht und zwar in 1,5 bis 2 Stunden. Und dann waren das tolle Ergebnisse. Also die haben wir auch dokumentiert, die kann man auch im Netz nachlesen, da ist vieles von nachverfolgt worden und es war auch wirtschaftlich durchaus kräftig auch. Also hat sich nicht alles realisiert, das ist ganz klar, ne? Also ich hatte versucht damals, wenn man merkt auf einmal so bestimmte Sachen laufen richtig gut, dann versuchst du ja so ganz große Nummern dann zu machen, dann war gerade die Firma Huawei, war gerade richtig bekannt geworden. Richtig bekannt, also war für viele ganz frisch noch. Wir haben eine große Betriebsbesichtigung dort gemacht. Die haben ja gigantische Showrooms auch und so weiter, ne? Und zwar so eine technische Problematik und dass sie so auf der Überholspur war, das war damals uns noch gar nicht so bekannt, obwohl wir auch Fachleute dabei hatten. Also wie bedenklich, also dass sozusagen 7, 8 Jahre später dann also auch gesehen wurde, ne, mit der 5G-Technologie oder auch mit weiteren Technologien, die schon längst jetzt im Betrieb haben, wovon wir ja weit entfernt sind, sozusagen mit der obersten Leitung dann auch zu besprechen, ob man sich auf der Messe in Hannover engagiert, das ist schon ein gutes Gefühl. Also das zeigt nochmal, wie bedeutsam auch die Messe ist, ne, und dass die dann auch gesagt haben, ein weiteres Argument ist dieser Besuch der Delegation gewesen, sich das genau zu überlegen, ob man nicht auch mal nach Deutschland auf diese Messe eben kommt, ne, was dann nicht direkt ein Jahr später war, sondern noch ein Jahr später, aber was jetzt ja sozusagen auch unter ganz anderen Vorzeichen auch völlig neu wieder diskutiert wird.
Ich habe fast meine eigene Rolle vergessen. Das ist ein Lob. Ich habe wirklich gerne dir zugehört. Und du hast ja vorhin gesagt, es gibt ja Partnerschaften mit Shanghai, mit Chande, was schon bestehen. Shanghai ist eine geplante und Shenzhen so ein bisschen kurzfristig entstandene Partnerschaft oder beziehungsweise
aus strategischen Überlegungen.
Und sind da viele Ansätze, die ihr probiert habt. Welche Ansätze und Projekte sind dann am Ende gelungen? Welche sind dann vielleicht nicht so? Hast du da noch deine eigene Bilanz gezogen?
Das hat ja ganz viele Fortsetzungsgeschichten gegeben. Ne? Man weiß ja, die Arbeit fängt meistens dann nach diesen Besuchen erst an. Aber das war für uns auch wichtig. Zu einer Strategie gehört auch ein gutes Drehbuch und dann natürlich auch eine gute Kapazitätsplanung. Also wir sind jetzt als Landeshauptstadt Hannover, man mag zwar viele Beschäftigte haben, aber es ist nicht so, dass man von so einer Reise zurückkommt und dann alle sagen, oh, ihr wart so erfolgreich, jetzt setzen wir mal 50 Leute, die bisher das gemacht haben, setzen wir jetzt mal voll auf das Thema Partnerschaft mit China. So funktioniert das auch nicht, ne? Das musste genauso von dem gleichen internationalen Büro mühselig abgearbeitet werden. Dann mussten die Kontakte gehalten werden. Manche manche Institutionen, die dabei waren, die Leibniz-Universität, die braucht auch keine Unterstützung dann. Die sind im Wissenschaftsbereich also so autark, die sind auch in der Lage, bis heute diese Beziehungen eben auch aufrechtzuerhalten. Ne? Also das heißt also, es ist mit Universitäten gibt es Kooperationen nach wie vor. Das funktioniert eben auch, und das ist aber immer auch mit den Instituten, Fakultäten und so weiter, muss das ja immer intern auch abgesprochen werden, wo passt das auch zusammen, wo gibt es Partnerschaften. Wir sind im Kreativsektor, wir waren sehr begeistert von der kreativen Stadt auch. Wir sind in dem entsprechenden Viertel auch unterwegs gewesen, was viele nicht geahnt hätten, also was für eine Dimension das auch hat, welche Kapazität in Fragen des Designs zum Beispiel auch dort existieren. Das hat viele bei uns hier in Hannover dann sehr beeindruckt. Und die sind dann, glaube ich, auch 11 Monate später mit einer ganz eigenen großen Delegation dann auch nochmal dorthin gefahren. Also insofern, viele Sachen leben auch heute weiter und haben sich auch weiterentwickelt und brauchen gar nicht so eine explizite Koordinierung. Das ist eben auch nicht unwichtig. Und wenn irgendwas mit der Stadt war, bist im Zweifel auch du gekommen, wenn du angefragt wurdest. Und dann haben wir im Rathaus eben auch mit dir zum Beispiel mal eine Veranstaltung gemacht. Da ging es dann mehr um Automobilindustrie und entsprechende Fachfirmen, die dann in Hannover dann auch aktiv werden wollten. Also insofern, das hat immer weitergelebt bis heute. Selbst wenn jetzt die Stadt Hannover jetzt nicht selber so aktiv mehr dort ist, aber es lebt an ganz vielen Stellen weiter. Und ich wünsche mir natürlich, dass eine Stadtverwaltung auch wieder die Kapazitäten auch darauf stärker ausrichten kann. Aber wir kennen ja auch die Geschichte mit Corona, mit Russlandkrieg in der Ukraine und mit Verwerfungen in der Türkei und sonst wo. Also was es alles auch für außenpolitische Themen gibt, wo sich Kommunen eben dann auch engagieren. Aber ich kann wirklich Städten immer nur raten, gebt da auch planerische Kapazitäten hinein und haltet auch diese neuen, etwas moderneren Partnerschaften auch aufrecht. Die Wirtschaft wird es einem danken, die Kultur, und vielleicht ist es ja auch ein Beitrag zum Frieden, so etwas, im Zweifel sogar präventiv.
Außenpolitik ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, wenn man den Blick etwas weiter auf die aktuelle Situation. Die USA sind ja als globale Partner immer schwieriger vorhersehbar und verschiebt das aus deiner Sicht das Gewicht so ein bisschen in Richtung gegen China?
Das läuft in Deutschland, glaube ich, gespalten ab. Also man würde, wenn man jetzt den Bundeskanzler oder den Außenminister oder den Finanzminister fragt, man würde drei verschiedene Antworten geben, obwohl die Grundstrategie durchaus ähnlich ist. Also sie haben sich ja alle dieses Decoupling, was lange Zeit beschrieben wurde, dass man sich abkoppelt, das ist, glaube ich, erledigt. Also man merkt, damit kommt man keinen Schritt weiter. So stark ist Deutschland nicht, so stark ist Europa auch nicht, dass man das sozusagen als Hauptstrategie machen kann, nach dem Motto, der Weltmarktanteil Europas mit 9,52 am Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zur Weltwirtschaftstätigkeit, das wird einfach zu wenig sein, um irgendwie eine Chance zu haben in diesen Auseinandersetzungen. Und die geostrategischen Diskussionen laufen ja auch anders. Insofern, ich glaube, dieses De-Risking, was viele thematisieren, das führt automatisch zu so einer stärker auch so auf Diversifizierung ausgerichteten Strategie, dass man sagt, also China kann man nicht fallen lassen in den eigenen Überlegungen wirtschaftlich, aber man sollte eigentlich nicht mehr aus den Erfahrungen, die man mit Russland im Energiebereich gemacht hat oder jetzt auch mit den USA, mit den Abhängigkeiten oder auch mit China, man sollte ein hohes Maß an Eigenständigkeit und an eigener Stärke eben auch entwickeln. Und das eben nicht nur im Rüstungsbereich, sondern man sollte das eben auch in vielen wirtschaftlichen Fragen auch tun. Mein Plädoyer war immer, auch in den Veranstaltungen, die ich auf deine Einladung hin also auch häufiger mal mitwirken könnte, ich würde immer auch das kulturelle Thema immer mitspielen lassen. Da geht es nicht nur darum, eine interkulturelle Kompetenz zu haben, sondern man kann auch aus anderen Sichtweisen eben eine Menge lernen. Und man muss es historisch eben auch betrachten. Die Geschichte Chinas ist durchaus ein paar Jahrtausende älter. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass manche das einfach auch nicht respektieren und nicht sehen. Also was da für Erfahrungen eben auch vorliegen. Und heute in der Entwicklung, finde ich, kann man auch wirklich noch eine Menge in China lernen. Aber man kann genauso gut selbstbewusst auch sagen, auch wir haben eine ganze Menge zu vermitteln und auch beizutragen, was eine Weltwirtschaft angeht. Also die Kapazitäten, Deutschland ist immer noch drittstärkstes Land in der Welt. Das ist ja auch nicht klein. Und wir reden uns dann kleiner manchmal, als manche das erwarten. Also wenn man schon so klein an irgendeinen Verhandlungstisch rangeht, dann kommt man auch nicht groß aus einer Verhandlung raus. Also dann signalisiert man das auch, dass man eigentlich nichts will. Dann sollte man gar nicht hingehen. Aber ich finde es eben besser, dass man eben versucht zu sagen, wir haben den Anspruch auf Augenhöhe, auch mit China zu operieren. Das wird natürlich stärker europäisch auch denken mittlerweile, als das vielleicht vor 30 Jahren der Fall war, ist ja auch bekannt, ne?
Da ist vieles dran. Also ich denke mal, gerade die Partnerschaft und so weiter, die ist nur erfolgreich, wenn man das Vertrauen hat. Und aber die Manager, auch Politiker, vielleicht ein Stückchen, da kannst du besser beurteilen als ich, sind auch zum Erfolg verdammt. Das heißt, in vielen Situationen machen viele Manager bestimmte Entscheidungen nicht, weil man nicht sicher ist, ob man das zum Erfolg führt. Es hat bestimmte Scheuheit. Und was hat dich damals überzeugt, in China bestimmte auch Großprojekte tatsächlich auch umzusetzen, weil du als Spitzenpolitiker hat natürlich auch einen gewissen Druck, auch erfolgreich deine Initiative sozusagen zu zeigen später. Und was hat dich dann überzeugt?
Also die respektvolle Behandlung, das war ja meine Erzählung, ist nicht unbedeutend. Ich glaube, das ging der gesamten Delegation auch so, dass die gesagt haben, also wir sind, es geht nicht um, weil viele denken immer, ja, das war bestimmt ganz freundlich. Nein, das waren diese ganz wichtigen Signale, die da gegeben wurden, wie man miteinander verhandelt hat und welche einen speziellen Humor, den viele auch gar nicht kannten, wo sie ein Humor, der eben überhaupt nicht sich lustig macht über andere Menschen. Ne, das gibt es eben auch, das können sich viele gar nicht vorstellen. Also wie auch eigene Schwächen sozusagen humorvoll verpackt werden. Also wenn manche sagen, die Deutschen wollen ja immer viel Transparenz haben, sind aber auch häufig hervorragende Schauspieler. Man zieht eine Riesenshow ab, ne? Und aber man redet nicht über Schwächen. Ne? Aber in China haben manche das bei uns gelernt, wie charmant man auch über Schwächen reden kann, um damit auszudrücken, was man eben weiß, das ist auch ein Ruf nach Hilfe im positiven Sinne. Und wo viele dann gesagt haben, wir fühlten uns so abgeholt, dass wir mit unserer Lösung hier auch etwas beitragen können. Also dass man sich beteiligt zum Beispiel an Ausschreibungen, wenn man da eine Einladung bekommt, weil sie sagen, dass die Fähigkeiten, die ihr da habt, die haben wir hier nicht. Und wir wollen, dass ihr euch auch beteiligt an diesen Ausschreibungen, wo es um Großprojekte dann eben auch ging, wo dann teilweise Unternehmen wenigstens auf Platz 2 gelandet sind, aber es dann nicht geschafft haben, aber später dann zum Beispiel berücksichtigt wurden, weil sie einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben bei diesen internationalen Ausschreibungen. Also das sind so ganz positive Erfahrungen, die man da machen kann. Aber es gibt eben auch diesen Effekt, Shenzhen ist keine Kleinstadt mehr. Ne?
Also es ist, ich glaube nicht,
vor sozusagen Thema Hongkong und welche Rolle sie da auch eben strategisch spielt und dann auf so eine Vielfalt von Themen eben angesprochen zu werden und dass man dann gesagt bekommt, ihr könnt Sachen, die wir gar nicht können, und das war zum Beispiel das Thema duale Ausbildung, dass ganz viele Kontakte dann eben in der Zukunft dann auch darum gingen, welche Rolle könnte das Thema duale Ausbildung dann in China oder auch regional dann an solchen Stellen spielen. Jetzt aber da könnte ich eine Vielzahl von das sind Großprojekte, die könnte man gar nicht als Stadt alleine bewältigen. Da müsste man sofort gucken, wie man sich mit Kammern zusammensetzt und wie man sagt, gibt es eine Möglichkeit einer Kooperation?
Wenn die Stadt die richtige Führung hat, ich glaube schon. Und ganz praktisch, was würdest du heute einem Oberbürgermeister, Rat zu der Nachfolge sollte man nicht geben, oder einem Mittelständler raten, der zum ersten Mal in China unterwegs ist, worauf sollte er besonders achten?
Das ist dieses mit der Offenheit und den von Anfang an und durchgängig Respekt zeigen, dass man nicht belehrend auftritt. Also dass man auch mal sich die Blöße gibt, erstmal gefragt zu werden. Nicht immer sofort raus und sagen, wir müssen hier zeigen, wie toll wir sind. Ne, wir sind hier zu Gast, aber wir zeigen erstmal, wie toll wir sind. Also das kommt belehrend eben rüber. Ne? Und das entlastet auch. Man kann stressfreier eigentlich in so einen Termin reingehen. Man kann sich viel mehr Zeit lassen. Es gibt ja so einen Widerspruch zwischen dem, was manchmal, wo bestimmte chinesische Partner Sachen ganz schnell haben wollen. Die gibt es ja, aber gleichzeitig ist eigentlich eine Wahnsinnsgelassenheit und Zurückhaltung erforderlich, um überhaupt kulturell zu lernen, um das zu verstehen. Weil man wird nicht gezwungen, irgendwas zu machen. Das sind eben so Widersprüchlichkeiten. Wenn man dann zugesagt hat, dann ist die Zuverlässigkeit auch da, die wir selber ja auch beanspruchen. Transparenz und Zuverlässigkeit. Wir stehen ja sehr stark auf Regelwerk, dass alles regelbasiert eben auch gemacht wird. Wir freuen uns über so viel Regulierung wie möglich. Wir probieren nicht so viel aus. Am Ende gilt das manchmal sogar als Vorteil in der Betrachtung der Deutschen. Aber wenn das sozusagen keine Brücke ist, um etwas, damit, dass es gelingt, sondern wenn es eher eine Mauer und eine Hürde ist, dann wird es nicht mehr verstanden. Und das finden aber auch viele Unternehmen in Deutschland so. Ich habe das erlebt, dass in der Zeit, als hier quasi Kooperationen ja so ein bisschen kaputt gingen und so Brücken eingerissen wurden zwischen China und Deutschland, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Wirtschaft, vor allen Dingen in der Politik, dass man technologisch glaubte, man könnte sich so abkoppeln von China, was illusionär ist aus meiner Sicht, aufgrund des Aufgeholten, was in China eben seit 10 Jahren da eben eine Rolle spielt. Ich finde, man muss auch mal zeigen, dass man das auch respektiert, was da an Leistungen auch erbracht wird. Und dann sollte man eben auch versuchen, nicht zu erobern, sondern man sollte über Partnerschaften da nachdenken. Also wir haben unsere stete Partnerschaftsdebatte nicht als Partnerschaftsdebatte, sondern als Projektpartnerschaft immer bestreben mit der Stadt. Das hat es beiden Seiten leicht gemacht, jenseits von großen Verträgen auch mal so eine Kontaktaufnahme zu machen. Und dann gab es auch mal Anfragen. Also es gab schon richtig große Besuche so von Delegationen seitdem auch wieder in Hannover. Das ist also nicht vergessen, so eine Geschichte. Es gibt ab und zu ja mal Wechsel, auch auf den Führungsebenen, wenn ein Bürgermeister, ein Oberbürgermeister dort sehr gut ist und auch diplomatisch und international anerkannt ist, dann geht er auch mal auf die Zentralebene hoch. Dann steigt er auch in der Kommunistischen Partei auf und dann hat man einen tollen Gesprächspartner verloren, aber in so einem Moment nicht zu sagen, oh schade, der ist weg, dann können wir ja nichts mehr weitermachen, sondern zu sagen, nee, wir nehmen jetzt bewusst nochmal Kontakt auf zur Stadt, auch zur Nachfolge und dieses weiter interessiert bleiben, das würde ich jedem empfehlen. Also nicht die Pausen zu groß zu machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, sie sind unglaublich geduldig, sie vergessen im positiven Sinne auch nichts. Also insofern würde ich jedem auch raten, da so ein bisschen nachzuarbeiten immer auch und nochmal nachzulegen und lieber nochmal eine diplomatische Kontaktaufnahme mehr zu machen als weniger. Also Zeit für persönliche Begegnungen eben auch zu machen und nicht irgendwie eine dritte Abteilung irgendwo in China im technischen Bereich anfragen zu lassen, sondern das auch zum Beispiel ganz oben immer anzusiedeln. Also das wird auch gerne gesehen und das lässt Kontakte eben auch lange leben. Und die beste Botschaft ist immer neugierig bleiben, ne? Also statt Vorurteile zu pflegen.
Apropos neugierig bleiben. Und welche Rat gibst du dem Mittelständler, der jetzt auf China Reise ist? Ich wünsche mir, dass viele Unternehmer auf den Weg nach China machen, sich auf den Weg nach China machen. Und welche Themen, wirtschaftliche Themen oder kulturelle Themen und strategische Themen sollte er sich dann anschauen vor Ort?
Also man sollte alles, was sozusagen in unserer Diskussion vorhin wurde ja über negative Schlagzeilen auch geredet. Ich glaube, die Anzahl der negativen Schlagzeilen, das ist ja auch eine Lebenserfahrung, die ist meistens höher als die der positiven. Also die Anzahl auch über China von negativen Schlagzeilen oder von unverständlichen Artikeln, die auch Unverständnis über das Land zeigen.
Gibt es mehr Klickzahlen.
Ne? Genau, aber ich glaube, es ist wichtig, sich darauf gründlich vorzubereiten. Also die Empfehlung würde ich geben. Und eben auch, wenn man eine Selbsteinschätzung hat, dass man fehlende Erfahrung hat, dann sich mit anderen auch mal vorher zusammenzusetzen, im Zweifel auch bei anderen Firmen mal nachzufragen, ob sie China-Connections haben, wie in diesem Kontext hier. Und eine ganz ehrliche Vorbereitung bei sich selber, im Unternehmen auch zu machen, für das China-Engagement. Und lieber andere mit reinholen. Ich glaube, auch keine andere deutsche Firma ist ganz abgeneigt, auch in so einen Austausch zu gehen. Es gibt auch bei ganz großen Unternehmen gibt's genug Experten, die sich ausschließlich nur mit China-Strategien befassen. Es ist keine Schande, die anzufragen, meine Erfahrung, dass das gut funktioniert hat, bei Unternehmen mit positiven Erfahrungen das zu tun, weil die auch im Zweifel einmal gucken, ob das nicht auch eine Partnerschaft mal für bestimmte Themen perspektivisch mal sein könnte. Um zum Beispiel auch mal einen Change zu machen, wenn bestimmte alte Sachen nicht mehr laufen, ob man vielleicht auch mal auf neue Themen gehen kann. Also der wichtigste Tipp ist, ein so differenziertes Bild wie möglich erarbeiten, nicht unbedingt irgendwas zu verschweigen, inklusive auch der Menschenrechtsfragen oder Zwangsarbeit oder sonst was für Themen. Meine Erfahrung ist, du kannst im Prinzip auch gerade auf so einer Ebene alles ansprechen. Ich weiß, wie schwierig das ist auf einer ganz hohen diplomatischen, staatlichen Ebene. Also eine Woche, bevor man nach China reist, öffentlich zu erzählen, was man dort alles ihnen vorwerfen wird in China. Da hat auch der Außenminister eine Lernerfahrung gemacht, dass das kein feiner Zug ist. Das gehört sich aber auch nie. Das gehört sich auch nicht, wenn ich nach Frankreich fahre. Dann kann ich nicht sagen, die Franzosen essen ja noch Froschschenkel und dann fahre ich eine Woche später hin und denke, ich werde fröhlich empfangen. Das geht nicht, ne? Und wir wollen ja auch nicht immer als Kartoffel beschrieben werden, ne? Oder Sauerkraut.
Obwohl, die schmecken gut.
Ja, sagst du. Ja. Also das pauschale Urteil, das ist nicht erforderlich. Man muss sehr differenziert das machen und ich weiß, wie viel eben doch aus persönlichen Erfahrungen, also wie viel man daraus eben lernen kann.
Ja, zum Schluss ein Perspektivewechsel. Wir reden ja auch von chinesischen Unternehmen, die in Europa oder in Deutschland schon tätig sind und auch ganz schwer tun, damit Vertrauen zu gewinnen. Was müssen chinesische Firmen tun aus deiner Sicht, damit deutsche Partner ihnen wirklich Vertrauen schenken?
Was müssen chinesische, was müssen wir chinesischen Unternehmen vermitteln?
Oder was müssen chinesische Unternehmen selbst tun, damit sie Vertrauen von deutschen Partnern gewinnen können?
Die Frage müsste man ja eher an das Unternehmerpublikum hier auch richten. Aber ich glaube, jeder Unternehmer möchte gerne wissen, wenn er irgendwo hinfährt, woran er ist. Und das muss, ob man nun eine Stunde redet oder fünf Stunden redet, das muss auch mal auf den Tisch. Also diese gegenseitige Transparenz, die ist halte ich für sehr wichtig. Also dass man von sich auch Sachen erzählt, nicht in Form von Leistungsbilanz, sondern dass man auch über die Motive und Ziele etwas erzählt, damit dann Vertrauen entstehen kann. Aber wir wissen mittlerweile auch, dass man viel Zeit braucht. Also ich glaube, dass deutsche Unternehmen auch wissen, dass man nicht das wie im Warenhauskatalog eine Beziehung in China bestellen kann zu einem anderen Unternehmen. Also wenn man zu einem Joint Venture kommen will, dann ist das ein längerer Prozess. Das weiß man auch, ne?
Ja, Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben wirklich innerhalb von einer Stunde viele Themen besprochen und ich bedanke mich ganz herzlich für deine vielmals Unterstützung bei der Events, was ich da organisiert habe und wünsche dir natürlich viel Erfolg mit deiner Beratertätigkeit und mit deinem Hobby mit der Fotografie.
Dankeschön und freue mich auch über weitere vielleicht gemeinsame Reisen nach China.
Das kann schon schneller kommen, als du denkst.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.